Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Am Wochenende wurde die zweite Runde der UK Championships ausgespielt. Es gab sehr viele interessante Ergebnisse und es gab auch noch interessante News am Rande dieser UK Championships. Darüber müssen wir sprechen, hier an diesem Montag. Und darüber spreche ich jetzt mit unserem Experten aus der Sendung Total Clearance, mit Christian Oemmicke. Hallo Christian.
Hallo Andreas.
Erstmal Christian, die News abseits des Tuchs. Wir haben zwei Sperren, vor allen Dingen eine lebenslange Sperre für einen Spieler, der Matches geschmissen hat.
Ja, lebenslang ist relativ. Auf jeden Fall wird es wahrscheinlich karriereendend sein für Jüdi Lü, der 10 Jahre und 9 Monate gesperrt wird bis 24. Februar 2029, also jegliche Aktivitäten von der Main Tour nicht ausüben darf. Xiao Yupeng hat es nicht ganz so schlimm erwischt. Der ist nur in Anführungsstrichen 3,5 Jahre gesperrt bis 24. November 2020. Beiden ist allerdings gemeinsam, dass sie bewusst Matches verschoben haben, also bewusst Matches manipuliert haben und im Falle von Yu Delü sogar darauf gewettet haben und finanzielle Gewinne daraus gezogen haben, vor allem bei Yu Delü. Xiao Yupeng hat wohl sehr viel Reue gezeigt, was das anging, hatte wohl finanzielle Probleme zu der Zeit, wo es dazu kam. Im Jahr 2016 bei ihm der Fall gewesen, hat eine Vereinbarung jetzt noch mit der WPBSA geschlossen, dass er mitwirkt so ein bisschen beim Kampf gegen Korruption. Der genaue Inhalt dieser Vereinbarung ist jetzt nicht bekannt. Und ja, das hat so ein bisschen dafür gesorgt, dass seine Sperre, die ursprünglich 8 Jahre betragen sollte, erstmal auf 6 Jahre durchs Geständnis und dann nochmal um weitere 3,5 Jahre reduziert wurde. Bei Yu Delü kam noch erschwerend hinzu, dass er auch während der Ermittlungen gelogen hat, also bewusst die Ermittler, ich werde jetzt nicht sagen, auf eine falsche Fährte gelockt hat, aber bewusst die Ermittlungen da behindert hat. Und ja, da ist seine Sperre dann nur von 12 Jahren auf 10 Jahre und 9 Monate reduziert worden, eben auch nach dem Geständnis. Bei ihm geht es um 5 Matches in 5 verschiedenen Turnieren auch. Und ja, das ist schon ein hartes Stück Brot, was da jetzt rauskam. Und das macht natürlich so ein bisschen gespannt, in Anführungsstrichen, insofern man da jetzt von gespannt sprechen kann, ist ja eigentlich ein eher traurigeres Thema, was jetzt mit Jamie Jones dann passiert, weil da steht das Statement ja dann noch aus. Und ich bin da sehr gespannt. Auf jeden Fall wieder ein Fall mit Glücksspiel und Snooker und Spielmanipulation. Und ich denke mal, diese Fälle werden sich auch nicht lösen lassen, solange das Wetten und Wettanbieter beim Snooker so eine riesengroße Rolle spielt. Aber es ist immerhin gut zu sehen, dass die WPBSA hier auch wirklich durchgreift. Und ich kann Ronnie O'Sullivan da nicht zustimmen, der gestern Abend tweetete, dass die beiden Chinesen da ein bisschen harshly, also ein bisschen zu krass bestraft wurden. Das sehe ich auf jeden Fall nicht so. Da gibt es eigentlich eine Null-Toleranz-Grenze bei sowas. Und auch Xiao Yupeng, selbst wenn er das bereut, die Dummheit hat er trotzdem begangen, um sich aus den finanziellen Problemen daraus zu manövrieren. Und da darf sowas auf keinen Fall eine Lösung sein. Alle kennen die Verträge und insofern ist das absolut in Ordnung, was da passiert ist.
Worüber wir uns aber einig sind, dass die Strafen der WPBSA doch sehr, sehr hart sind. Wir kennen den Fall von Stephen Lee. Vor 5 Jahren ist er für 12 Jahre gesperrt worden, auch damals wegen Matchfixing. Und jetzt 10 Jahre, 9 Monate beziehungsweise 6 Jahre, das sind schon harte Strafen. Also da möchte ich dann auch, ich will nicht in Abrede stellen, dass die Strafen verdient sind oder gerecht sind. Und ich möchte auch nicht sagen, die Strafen sind übertrieben oder so. Aber für einen Sport wie Snooker finde ich sie schon sehr konsequent. Und dass sie gesperrt gehörten, das steht für mich fest. Aber wie hoch die Sperre ist, das finde ich persönlich aber allerdings auch untypisch für Sport.
Ja, die Frage ist, wie sehr man da halt doch diesen Begriff Spielmanipulation dann mit berücksichtigen muss. Es ist halt noch ein Unterschied, ob jemand nur auf Snooker wettet, wie das zum Beispiel beim Fall von Stuart Bingham der Fall war, der ja dann auch nicht allzu lange gesperrt war. Ich glaube, 6 Monate knapp waren es. Oder eben wirklich nicht nur auf eigene Spiele zu wetten oder auch auf Snooker an sich zu wetten, sondern eben auch Spiele bewusst zu manipulieren, den Ausgang des Spiels zu beeinflussen. Und das ist dann schon ordentlich korrupt, finde ich. Und das hat dann auch mit Sport ja nichts mehr zu tun an dieser Stelle. Das ist dann durchaus eine richtige Sache. Ob es jetzt, wie einige fordern, dann gleich lebenslange Sperre zur Folge haben sollte, bin ich jetzt auch nicht unbedingt dafür. Die Sperren sind da eigentlich durchaus angemessen. Also ich glaube, World Snooker geht da irgendwie so mit 2 bis 3 Jahren pro manipuliertes Match ran. Zumindest jetzt so, wenn man es mal so grob runterrechnet. Und es werden natürlich dann immer die vergangenen Fälle rangezogen. Man sieht auf jeden Fall durch die Urteile, die jetzt bei Yu Dilü und Zhao Yupeng gefällt wurden, dass auch dieses Strafmaß für die Ermittler nicht unbedingt leicht festzulegen ist. Es werden da immer vergangene Fälle herangezogen, Vergleichsfälle. Dann muss das noch berücksichtigt werden, das Geständnis, inwieweit wird man das angemessen berücksichtigen. Also das fällt natürlich dann nicht einfach. Vielleicht wäre da so eine Art Strafenkatalog oder sowas ganz gut, wenn sich die WPBSA in irgendwas orientieren könnte. Aber ich finde es auf jeden Fall richtig, dass dort durchgegriffen wird. Es hat natürlich im Fall von Judy Liu und im Fall von Steven Lee etc. mit Sicherheit zur Folge, dass die Karriere damit endgültig vorbei ist. Aber ich weiß nicht. Also ich finde das durchaus in Ordnung, weil wenn man einen Sport insofern schädigt, dass man sich nicht mehr sicher sein kann, wenn dieser Spieler am Tisch steht, hat er jetzt verschossen, weil er den Ball einfach ja nicht gut gespielt hat, einfach wirklich verschossen hat, oder hat er ihn verschossen, weil er im Hintergrund dafür 5.000 Pfund bekommt? Und insofern finde ich das eigentlich in Ordnung.
Wie gesagt, ich finde die Sperren völlig in Ordnung. Ich stelle nur die Länge in Frage, beziehungsweise bin beeindruckt davon, wie lang diese Sperren sind. Das wollte ich dann mit zum Ausdruck bringen. Ein Spieler, der vor Jahren dann auch zwischendurch dazu gehörte, zu den Spielern, die verdächtigt wurden, Spiele zu verschieben, über denen es ein kompromittierendes Video gab. Dieser hat sich dann aber in Luft aufgelöst. Das war John Higgins. John Higgins hatte danach eine quasi makellose Karriere fortgesetzt, aber er leidet unter absolutem Motivationsverlust. Er hätte am Wochenende sein tausendstes Match gewinnen können auf der Main Tour, hat er aber nicht, weil er sein Spiel mit 6-5 gegen Alan McManus verloren hat, nachdem er mit 5-3 schon geführt hat. Und er hat in der Pressekonferenz hinterher schon das Wort Karriereende in den Mund genommen. Was ist da los bei John Higgins?
Ja, er hat jetzt im Prinzip im Interview nochmal das bestätigt, was er schon vor ein paar Wochen gesagt hat, dass er eben über Motivationsprobleme klagt, dass er sich an manchen Tagen eben fragt, nehme ich das Kö überhaupt in die Hand oder nicht. Er ist eben auch nicht der viel Trainiertyp, ist auch ein absoluter Nicht-Verfechter von Fitnesstraining, was durchaus ihm da auch das ein oder andere Mal so ein bisschen nicht gerade entgegengekommen ist. Und nach der Niederlage, die wirklich sehr bitter war gegen Alan McManus, muss man dann aber allerdings auch so bewerten eben. Es war innerhalb von einer halben Stunde direkt nach dieser Niederlage, hat er über Karriereende gesprochen. Er hat aber nicht gesagt, dass er wirklich vorhat, am Saisonende seine Karriere zu beenden, sondern er denkt halt darüber nach, wann eventuell Schluss sein könnte. Und das ist etwas, womit er sich gegen Saisonende eventuell beschäftigen wird. Also es ist möglich, dass John Higgins nach dieser Saison das Kö in die Ecke stellt und nicht mehr Snooker spielt, aber ich denke, er wird sich da auch genügend Zeit lassen und viel drüber nachdenken, was das für Auswirkungen hat und ob er das wirklich macht. Viel wird bei ihm auch die letzten beiden WM-Endspiele reinspielen, diese bitteren Niederlagen gegen Mark Selby und vor allem auch gegen Mark Williams, die viel Kraft gekostet haben und ihm eigentlich auf den letzten Metern nochmal so einen richtig schönen großen Titel gekostet haben. John Higgins zwar vierfacher Weltmeister, aber ich denke, ihm wäre es da sehr, sehr lieb gewesen, wenn er da mit Ronnie O'Sullivan nochmal gleichziehen hätte können, aber ja, es würde auf jeden Fall ein großer Name diesen Sport verlassen. Und um nochmal kurz auf das Bezug zu nehmen, was du am Anfang gesagt hattest, dieses Thema mit John Higgins und dem Betrugsskandal vor ein paar Jahren. Das ist halt auch was, was ihm ewig anlasten wird und was seine Karriere leider auf ewig so ein bisschen mit einer Makel behaften wird, weil eben zu viele Leute nur dieses eine Video gesehen haben, wo John Higgins eben nicht gut aussieht, was aber, wenn man sich die Urteile dazu von der WPBSA und von den Ermittlern durchliest, einfach blöd geschnitten war, bewusst so gemacht war, dass John Higgins dort schlecht aussieht. Und er hat seine Sperre abgesessen und die Sperre hat er letztendlich im Grunde dafür bekommen, dass er zu spät Bescheid gesagt hat, zu spät die Autoritäten informiert hat. Und ja, das ist im Prinzip die einzige Verfehlung, die er da begangen hat. Und er hat nie ein Spiel manipuliert, zumindest nicht, dass es bekannt ist. Und das sollte dann auch insofern für ihn in der Karriere gewürdigt werden. Und ich glaube, ja, so richtig los wird er das aber nicht mehr werden, egal ob er nun am Saisonende seine Karriere beendet oder nicht.
Er hat auf jeden Fall das Match verloren und er hat es nach dem 5:3 verloren, wo er schon quasi klar geführt hat und Alan McManus hat das dann durchgezogen. Er hätte das Spiel eigentlich gewinnen müssen.
Er hätte es durchaus gewinnen müssen, allerdings hat John Higgins auch keinen guten Tag gehabt gegen Alan McManus. Du hast absolut recht, wir müssen endlich mal aufs Sportliche jetzt zurückkommen beim Snooker. Alan McManus war übers Match gesehen einfach auch der bessere Spieler, gerade was das Breakbuilding anbelangt. Und John Higgins hat sich seine Frames, die er gewonnen hat, mehr oder weniger eher erkämpft, als wirklich mit flüssigem Spiel gewonnen. Und das ist natürlich bitter, nach einer 5:3-Führung noch zu verlieren. Allerdings war dieses Match auch so von einem Hin und Her gekennzeichnet, denn auch Alan McManus führte ja schon 3:1. Ehe John Higgins vier Frames in Folge holte zum 5:3 und dann die letzten drei Frames eben wieder an Alan McManus ging. Also so ein bisschen einfach ein Vertreter der Päckchentheorie dieses Match und wie Alan McManus im Decider aus seiner ersten Chance heraus mit einer wirklich fantastischen 85 dieses Match dann auch klar gemacht hat, das zeigt eben, was für eine Erfahrung der mitbringt. Und John Higgins verliert sehr, sehr ungerne gegen Alan McManus, weil der Schotte so ein bisschen ein kleines Vorbild beziehungsweise so ein kleines so ein Snookerspieler war, an dem sich John Higgins zu Beginn seiner Karriere orientiert hat. Und gegen so einen Spieler verliert man dann natürlich sehr ungern.
John Higgins ist auf jeden Fall ausgeschieden. Es war so ein bisschen die größte Nachricht des Wochenendes, weil ansonsten haben sich die Favoriten größtenteils durchgesetzt, auch wenn sie zwischendurch einen Entscheidungsframe brauchten. Ronnie O'Sullivan gestern zum Beispiel hatte gegen Ken Doherty spielen müssen. Ein absolutes Klassiker-Duell. Die beiden haben allerdings vor 15 Jahren das letzte Mal gegeneinander gespielt. Damals, beziehungsweise vor 15 Jahren hat das letzte Mal Ken Doherty gewonnen. So rum. Die beiden haben häufig genug gegeneinander gespielt. Gestern hat Ronnie O'Sullivan mit 6:5 gewonnen. Und er hat den Kopf aus der Schlinge gezogen. Er lag mit 1:4 zurück. Und man kann sagen, Ronnie O'Sullivan hat hier eine ganze Menge Dusel gehabt, dieses Match zu gewinnen.
Ja, das kann man so sagen. Vor allem, was nicht an Ronnie O'Sullivan unbedingt lag, sondern eben an Ken Doherty, der sich hier gedacht hat, okay, gegen Ronnie O'Sullivan, na dann drehe ich die Jahre nochmal ein bisschen zurück und stelle mal mein 25- bis 30-jähriges Ich an den Tisch. Und was der in den ersten Frames gespielt hat, einfach Wahnsinn. Sein Spiel war sehr risikobehaftet, also er ist da wirklich fast alles angegangen auf dem Tisch, aber es lief dann eben auch in den ersten 5 Frames. 66 zum 1:0, er hatte sogar die Chance zum 2:0 mit einer 53. Ronnie O'Sullivan erarbeitete sich diesen Frame dann auf die Farben noch. Dann 76, 77, 71 zu einer 4:1 Führung. Ich glaube, da haben sich einige Spieler in der Arena doch ein bisschen verwirrt die Augen gerieben. Vielleicht so ein bisschen entscheidend war dann schon der 6. Frame, denn Ken Doherty hatte dort 2 gute Chancen auf 5:1 zu stellen, verpasste diese dann beide, machte nur 20 Punkte draus und Ronnie O'Sullivan dann mit einer 75, mit der er verkürzt hat. Und dann hat man gemerkt, Ronnie O'Sullivan kämpft sich zurück in dieses Match und das risikobehaftete Spiel von Ken Doherty zeigte sich dann auch so ein bisschen als kleiner Auslöser dessen, dass er Ronnie O'Sullivan zurück ins Match gebracht hat, denn Ken Doherty hat da ein bisschen ohne Netz und doppelten Boden gespielt, gerade in den Frames 8, 9 und dann eben auch im 11. Frame, als er mehrere lange Bälle und schwere Bälle versuchte und O'Sullivan dann auch die ein oder andere Chance hinstellte. Und ja, der machte dann letztendlich mit Breaks von 75, 76 und 65 aus dem 1:4 ein 5:4. und hatte dann auch im 10. Frame eine gute Möglichkeit, in einen Break zu kommen, verschoss dann eine Braune auf die Mitteltasche und Ken Doherty räumte nicht den Tisch ab, aber machte genügend Punkte, damit er den Entscheidungsframe erzwingen konnte. Auch dort hatten beide zunächst eine Chance. Ken Doherty dann aber machte nichts draus, nur 6 Punkte und Ronnie O'Sullivan aus seiner zweiten Chance dann mit einer 58. Und ja, das war dann letztendlich der Deckel auf diesem Match und das ist sehr bitter für Ken Doherty natürlich, aber nichtsdestotrotz eins der besten Matches, die er in den letzten Jahren abgeliefert hat und ich glaube, Ronnie O'Sullivan hat vorher nicht gedacht, dass er sich da so wird strecken müssen in diesem Match und wird sicherlich in den nächsten Runden dann ein bisschen mehr aufpassen.
Ja, es war ein bemerkenswertes Match, was gestern Ronnie O'Sullivan dann noch gedreht hat. In den ersten 5 Frames hat Ken Doherty wirklich fantastisches Snooker gespielt und vor allen Dingen seine Stoßzeit war kürzer als die von Ronnie O'Sullivan. Sowas erlebt man dann ja auch sehr, sehr selten. Auf jeden Fall, Ronnie O'Sullivan ist weitergekommen. Weitere Ergebnisse von Favoriten, die auch weitergekommen sind. Mark Allen zum Beispiel hat gegen Rory McLeod gewonnen mit 6-2. Ali Carter mit 6-4 gegen Chris Wakelin. Joe Trump musste sich arg strecken, um 6-5 gegen Dominic Dale zu gewinnen. Graham Dodd mit 6-2 gegen Matthew Stevens siegreich. Und auch Marco Fu mit 6-2 gegen Lu Honghao siegreich. Wir müssen noch über Joe O'Connor sprechen. Der hat in der ersten Runde gegen Ryan Day gewonnen. Und da hattest du schon gesagt, Mensch, gegen Andrew Higginson ist da auch eine Chance, eventuell in die dritte Runde zu kommen. O'Connor hatte ja seinen Sieg gegen Ryan Day als den größten seiner Karriere bezeichnet. Jetzt steht er in der dritten Runde. Davor muss man den Hut ziehen.
Ja, Joe Conner spielt eine tolle Saison bisher, macht hier einen guten Eindruck auf seinem ersten Jahr auf der Main Tour und hat sich da gestern auch von Andrew Higginson überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das Match relativ klar gewonnen dann am Ende auch, muss man sagen. Bis zum 3-3 war es verhältnismäßig offen, auch wenn Joe O'Connor eigentlich immer in Führung lag. Also Andrew Higginson hat zu keinem Zeitpunkt da irgendwie mal vorne gelegen. Und den Frame 7, den Joe O'Connor dann auf die Farben gewonnen hat, der war so ein bisschen ein kleiner Wendepunkt. Auch Frame 8 erst auf Schwarz entschieden. Also es waren dann eben auch die knappen Frames, die an Joe O'Connor gingen. Und der macht jetzt wirklich ein gutes erstes Jahr auf der Main Tour. Ich bin gespannt, ob er das im nächsten Jahr dann bestätigen kann. Wird sicherlich das Ziel haben, irgendwie in die Top 64 einzuziehen. Ein 60er-Break dann auch im letzten Frame, mit dem er das dann das Match dann auch klar gemacht hat. Und ich glaube, in der Form ist er auch für Joe Perry eine Gefahr, denn Joe Perry ist ja auch so ein bisschen, was Konstanz angeht, in dieser Saison nicht ein allzu gutes Brett. Und da bin ich sehr gespannt, ob Joe O'Connor da ein bisschen dagegen halten kann. Also wer Ryan Day schlägt und dann auch Andrew Higginson, der muss sich jetzt vor einem Joe Perry nicht unbedingt fürchten. Und zu verlieren hat er ja auch weiterhin nichts. Insofern bin ich da sehr gespannt, ob er das weiter bestätigen kann und danach eventuell ein Duell gegen Judd Trump, eins sicherlich seiner Vorbilder aktuell auf der Main Tour, das wäre ja auch was.
Eins müssen wir noch gerade besprechen, das Match von Sonny Akane gegen James Cahill, das ging in einen Entscheidungsframe. Im Entscheidungsframe wurde Sonny Akane gesnookert, brauchte 9 Versuche und hat am Ende noch das Match gewonnen, beziehungsweise den Frame gewonnen. Ganz, ganz absurdes Ende dieses Matches.
Ja, und sehr bitteres Ende vor allem für James Cahill, der ja Max Selby in der Runde davor besiegt hatte. Das war ein interessantes Duell mit sehr vielen Wendungen. Akane lag erst 3-1 und dann auch 4-2 vorne, hatte das Match im Griff. James Cahill kämpfte sich dann zurück, unter anderem mit Breaks von 64 und 51. Er zwang den Entscheidungsframe. Und in dem hat er dann eine Fehlentscheidung getroffen. Er snookerte Akane, das war nicht die Fehlentscheidung, aber als Akane dann nach dem 8. Versuch eigentlich eine rote liegen ließ, unterhalb von Schwarz, die James Cahill hätte angehen können, ja, die war nicht ganz einfach, aber wenn er die locht und auf Schwarz stellt, dann ist das Match eigentlich vorbei. Und wenn er da vielleicht mehr das als Shot to Nothing angeht, und vielleicht noch mit ein bisschen Sicherheit im Kopf spielt, dann ist das vielleicht eine etwas bessere Entscheidung, als Akane das nochmal versuchen zu lassen. Der hat dann, ich glaube, zum zweiten Mal Hit and Hope gespielt und locht tatsächlich eine rote auf die Mitteltasche und hat perfekte Stellung auf eine Farbe und macht dann eine 76er Clearance draus. Also sehr, sehr bitteres Ende in diesem Match für James Cahill. Da fehlte dann vielleicht auch noch so ein bisschen die Erfahrung. Vielleicht hat er auch Angst gehabt, das dann wirklich anzugehen, hat gedacht, er lässt ihm da was liegen, aber ich glaube, das wäre ungefährlicher gewesen, als das jetzt mit dem Flug. Und ja, ist bitter, man erlernt draus und Sunny Akani wird es am Ende völlig egal sein.
Das waren die Ergebnisse der zweiten Runde plus durchaus aufregende Nachrichten rund um den Snookersport. Es gab einige Sperren, das war Christian Oemeke, der in dieser quasi XL-Ausgabe, dieser Zusammenfassung der zweiten Runde bei den UK Championship mal seine Einschätzungen dazu gegeben hat. Danke, Christian.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten lauf mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Kaltschneuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kaltschneuzig auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.